Sie hören den Artikel Commodore 64, Kapitel Schnittstellen und Peripherie, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Commodore 64 Schnittstellen: Der C64 bietet mehrere Schnittstellen und war daher bei Hardware-Bastlern beliebt. Es folgt eine Aufzählung: Expansionsport (44-Pin-Platinenstecker): Herausgeführter Daten - und Adressbus zum direkten Einstecken von Hardware-Erweiterungen, z. B. Spielemodule, Speichererweiterungen, Beschleunigerkarten oder ähnliches. Dieser Port entspricht den Steckplätzen eines heutigen PCs. Ein Hochfrequenz-HF-Ausgang in Form einer Cinch-Buchse bzw. HF-Modulator. Zum Anschluss eines Fernsehers über dessen Antennenbuchse, bei damaligen Geräten oft die einzige Anschlussmöglichkeit. Links daneben die Feinjustierung. Audio-Video-Ausgang in Form einer 8-Pin-DIN-Buchse bei frühen C64 als 5-Pin. Mit einem Compaside-Videosignal zum Anschluss eines Videomonitors oder eines Fernsehers. Bei C64 mit 8-Pin-Buchse wird zusätzlich ein S-Videosignal und zwar Luminanz - und Chrominanz-Signale separat bereitgestellt, das für bessere Bildqualität benutzt werden kann. Weiterhin existiert ein Audioeingang zwecks Filterung eines externen Audiosignals durch den SID-Filter. Serieller Bus als CBM-Bus bzw. 6-Pin-DIN-Buchse, zum Beispiel für Drucker und Diskettenlaufwerke. Anschlussmöglichkeit für eine Datasette über 6 Platinenkontakte. User-Port mit 24 Platinenkontakten. Hier ist einer der 8-Bit breiten bidirektionalen Ports sowie eines der seriellen Schieberegister des C64 herausgeführt. Der C64 enthält keinen UART-Chip, allerdings existiert im C64-ROM eine Softwareimplementierung eines RS-232-Protokolls, die mittels Bitbanging die notwendigen Signale erzeugt. Diese ist bis 2400 Baud einsetzbar, mit reiner BASIC-Ansteuerung jedoch nicht mit voller Geschwindigkeit. Für die vollständige RS-232-Schnittstelle wird noch ein Pegelwandler benötigt, der TTL-Pegel zwischen 0 und +5 V auf die RS-232-Pegel von ±12 V umsetzt. Weitere typische Anwendungen für diesen Port sind Implementierung einer Centronics-Druckerschnittstelle (Parallelport, der zusätzliche Treibersoftware benötigt), Parallelkabel zu einem Diskettenlaufwerk, Relaiskarten, EEPROM-Brenner oder auch Modems. Zwei Joystick -, Pedal - und Mauseingänge. 9-Pin-Sub-D-Stecker entsprechend dem Atari 2600 De facto-Standard mit digitalen Eingängen für Joysticks oder eine digitale Maus, z.B. Commodore 1350, und anderen analogen Eingängen für Pedals oder eine analoge Maus, z.B. die Commodore 1351. Einer der Eingänge ist für Lichtgriffel nutzbar. Diese Schnittstellen befinden sich an der rechten Seite, nebst dem Hauptschalter und dem Anschluss für das Netzteil. Peripherie: Für den C64 stand eine große Auswahl an Peripheriegeräten zur Verfügung. Laufwerke: Kassettenlaufwerk 1530. Dieses, auch Datasette genannte Laufwerk, war die billigste Lösung für Datenspeicherung am C64. Es benutzt normale Kompaktkassetten. Meist war Software auf Kassetten billiger als entsprechende Diskettenversionen. Anders als in Deutschland, wo das Diskettenlaufwerk trotz höherer Anschaffungskosten sehr verbreitet war, war die Datasette in Großbritannien das dominierende Datengerät, das es auch von Alternativherstellern zu erwerben gab. Lade - und Speichervorgänge geschehen sehr langsam und sind durch notwendige Spulvorgänge umständlich. Schnelllader wie TurboTape verringern die Ladezeiten etwa um den Faktor 10. 5¼-Zoll-Diskettenlaufwerk: Dieses Laufwerk vom Typ VC 1541 war das Standardlaufwerk für den C64 und wurde vom Großteil der Benutzer verwendet. Es benutzt die damals sehr weit verbreiteten 5¼-Zoll-Disketten mit doppelter Aufzeichnungsdichte, sogenannte Double Density Disks. Das Laufwerk arbeitet einseitig und bietet etwa 165 KB Speicherkapazität pro Diskettenseite. Angegeben werden jedoch die zur Verfügung stehenden Blöcke, von denen es standardmäßig 664 gibt. Um die Rückseite beschreiben zu können, muss die Diskette dem Laufwerk entnommen und gewendet werden. Dafür gab es beidseitig beschreibbare Disketten mit Aussparungen für die Schreibfreigabe auf beiden Seiten. Jedoch konnte man auch die preisgünstigeren, offiziell nur einseitig beschreibbaren Disketten auf der Rückseite beschreiben. Dazu musste jedoch vorher seitlich eine zweite Kerbe ausgestanzt werden, beispielsweise mittels eines Diskettenlochers oder mit einem Teppichmesser. Die Daten werden von den Laufwerken als schreibgeschützt erkannt, wenn diese Kerbe überklebt wird. Entsprechende Aufkleber lagen den Disketten bei. Ältere Versionen der VC 1541 hatten keine Möglichkeit zu erkennen, wann der Schreiblesekopf am unteren Ende, der sogenannten Spur 0, angekommen ist und hatten deshalb eine mechanische Sperre. Das führte zu dem bekannten mechanischen Rattern des Laufwerks bei der Formatierung einer Diskette, da der Schreiblesekopf so bis zu fünfmal an den Anschlag fuhr. Dadurch konnte er verstellt werden. Neuere Versionen hatten eine Lichtschranke, um das Problem zu lösen. Da jedoch das ROM des Laufwerks geändert wurde, führte das teilweise zu Inkompatibilitäten mit Schnellladeprogrammen und Kopierschutzmechanismen. Das Laufwerk war ein eigenständiger Computer mit eigenem Prozessor und Speicher. Anders als praktisch alle anderen Firmen hatte Commodore das DOS als ROM im Laufwerk selbst realisiert, anstatt es in den Speicher des Computers zu laden. Es gab Programme, die Teile der Rechenarbeit auf das Laufwerk auslagerten und somit eine Art Parallelprogrammierung ermöglichten. Wegen des kleinen Speichers des Laufwerks war das nur sehr eingeschränkt nützlich. Ebenfalls gab es Jux-Programme, die durch kreative Programmierung des für die Schreiblesekopfbewegung zuständigen Schrittmotors sogar Musik mit dem Laufwerk erzeugten. Von dem Laufwerk wurden drei Haupt- und viele Untervarianten hergestellt. Fremdhersteller boten Klone an, die zwar preisgünstiger, aber wegen des aus Urheberrechtsgründen abweichenden ROMs meist nicht vollständig kompatibel waren. Die Geschwindigkeit der Diskettenoperationen war aufgrund des geringen Speicherausbaus der Laufwerke, der seriellen Schnittstelle sowie umständlicher Programmierung der DOS-Funktionen sehr langsam, sodass viele Turbolader als Software- oder als Hardwarebeschleuniger entwickelt wurden. Das 1541-DOS wurde aus dem der Doppelprozessor-Doppelfloppys CBM 8050 abgeleitet. Diese Beschleuniger schrieben als erstes einige in Assembler entwickelte Routinen in den Speicher des Laufwerks, die anschließend zusammen mit im Computer ablaufenden Routinen den Datentransfer realisierten. 3½ Zoll Diskettenlaufwerk: Das Laufwerk vom Typ VC 1581 fristete im Zusammenhang mit dem C64 aufgrund seiner Inkompatibilität zur VC 1541 nur ein Schattendasein. Trotz seines gegenüber der VC 1541 erheblich gesteigerten Speichervermögens (von 800 KB auf 3½ Zoll DED-Disketten). Wegen Kopierschutzmaßnahmen erforderten sehr viele Programme das VC 1541-Laufwerk, so dass dem Modell 1581 kein Erfolg beschert war. Wie die VC 1541 war auch dieses Laufwerk technisch gesehen ein eigenständiger Computer. Eingabegeräte: Commodore Maus 1350 beziehungsweise 1351: Mäuse spielten als Eingabegeräte beim C64 eine eher untergeordnete Rolle, da sie sich erst Jahre nach seiner Einführung etablierten. Es gab nur wenige Programme, die sie unterstützten beziehungsweise für Mausbenutzung anstatt Joystick ausgelegt waren, so zum Beispiel das grafikorientierte Betriebssystem GEOS, HiEDY und PrintFox. Joystick: Neben der Tastatur sind Joysticks die wichtigsten Eingabegeräte am C64, denn fast alle Spiele und viele Anwendungen lassen sich nur mit ihnen steuern. Beim C64 wird der damals recht verbreitete Atari-Standard für Joysticks unterstützt, so dass man die gleichen Joysticks wie an sehr vielen anderen Rechnern verwenden konnte. Zwar stellte Commodore eigene Joysticks her, beliebter und verbreiteter waren jedoch Spectra Videos Quickshot-Joysticks, Joysticks von QuickJoy sowie aufgrund seiner Robustheit der Competition Pro. Koala Pad: Grafiktablett für den C64, das für das Grafikprogramm Koala Painter entwickelt worden war, aber auch von einigen anderen Programmen genutzt wurde. Lichtgriffel: Das sind Stifte, die zum Zeichnen direkt auf dem Monitor verwendet werden. Wie auch Paddles hatten sie auf dem C64 kaum eine Bedeutung. Light Gun: Von der Funktionsweise ähnlich wie ein Lichtgriffel, jedoch meist in der Form einer Pistole und für Spiele gedacht. Auch dieses Eingabegerät war beim C64 kaum von Bedeutung. Paddle: Das sind Eingabegeräte, die vor allem in den 1970er Jahren bei vielen Videospielen verbreitet waren und so auch ihren Weg zum C64 fanden. Bis auf wenige der frühen C64-Spiele und einige spätere Ausnahmen wie Arkanoid hatten Paddles aber kaum eine Bedeutung auf dem C64. Scanner: Von der Firma Scantronic waren ein Schwarz-Weiß-Scanner erhältlich, der auf dem Druckkopf geeigneter Nadeldrucker aufgesteckt wurde und das zu scannende Bild zeilenweise abtastete, während es von der Druckerwalze transportiert wurde, sowie ein Handscanner. Ausgabegeräte: Drucker: Commodore verkaufte seine eigenen Modelle MPS 801, MPS 802, MPS 803 und MPS 1230. Hauptsächlich waren dies Seikosha-OEM, zum Beispiel der baugleiche GP500VC. Diese Matrixdrucker können im Textmodus aufgrund technischer Limitierungen wie der Unihammer-Technik beim MPS 801/803, beziehungsweise der Tatsache, dass nur acht der neun verfügbaren Nadeln angesteuert wurden wie beim MPS 802, keine echten Unterlängen drucken. Für dieses Problem gab es aber einige Softwarelösungen im Angebot. Fremdhersteller produzierten einige spezielle Drucker für Commodore-Rechner, die wie ein Diskettenlaufwerk am seriellen Bus des C64 angeschlossen werden, zum Beispiel der sehr beliebte Star LC10. Weit verbreitet waren zwei weitere Lösungen: Man konnte gängige Drucker mit Centronics-Schnittstelle über einen speziellen Konverter an den seriellen IEC-Bus des C64 anschließen und dann wie Commodore-Drucker ansteuern, oder man konnte sie mittels eines einfachen Kabels mit dem Userport verbinden, brauchte dann aber Software, die eine spezielle Unterstützung für diesen Anschlussmodus enthielt. In einigen Floppy-Schnellladern, zum Beispiel SpeedDOS, waren solche Routinen bereits integriert. Es gab elektrische Schreibmaschinen, die von diesen Schnittstellen angesteuert und als Drucker verwendet werden konnten. Auf Treiberebene existieren zwei Standards: Der MPS 801 bzw. 803-Modus sowie der Epson FX80-Modus für neun Nadeldrucker. Der Standard NEC P6 wurde nur selten unterstützt, da die meisten NEC P6-kompatiblen Drucker auch FX80-kompatibel sind, wenngleich dann die Ausgabe lediglich mit neun Nadeln erfolgte. Die überwiegende Mehrheit der damaligen Drucker waren Nadeldrucker mit 7, 8, 9 oder 24 Nadeln, wobei 24 Nadeldrucker aufgrund ihres hohen Preises eher selten waren und nur mit Spezialsoftware eingesetzt werden konnten. Im untersten Preissegment fanden sich einige Thermodrucker, die aber wegen ihres schlechten Druckbildes, dem nötigen teuren Thermopapier und der schlechten Haltbarkeit des Drucks keine sehr weite Verbreitung fanden. Tintenstrahldrucker, Thermotransferdrucker und Laserdrucker waren zu dieser Zeit noch sehr teuer und somit selten bei Heimcomputeranwendern zu finden. Fernseher bzw. Monitor: Mit Hilfe des HF-Ausgangs konnte der C64 über die Antennenbuchse an jeden Fernseher angeschlossen werden, so dass kein zusätzlicher Monitor für den Betrieb des Rechners nötig war. Die Bildqualität war aufgrund der Umsetzung naturgemäß bescheiden. Für den C64 und andere damalige 8-Bit-Heimcomputer gab es eine recht große Auswahl an Videomonitoren. Hier sind vor allem der Commodore 1701 und der Philips CM8833 mit Auflösungen von 300 auf 300 Pixel sowie die kompatiblen Monitore der Amiga-Baureihe zu nennen, die aufgrund ihrer feineren Lochmaske ein schärferes Bild lieferten. Plotter: Weniger verbreitet war der Plotter Commodore VC 1520, ein einfacher Stiftplotter für endlos Rollenpapier. Die Papierrolle war ca. 10 cm breit. Das Gerät bot die Möglichkeit der einfachen Textausgabe in Rot, Grün, Blau und Schwarz. Außerdem konnten Zeichnungen in den gleichen Farben ausgegeben werden. DFÜ-Geräte: Akustikkoppler: Damals war der Betrieb von nicht durch die Deutsche Bundespost zertifizierten – und das waren die meisten – Modems am deutschen Telefonnetz illegal, so dass man anstelle dieser Modems sogenannte Akustikkoppler verwenden musste. Diese Übertragung war allerdings sehr langsam, typischerweise 300 bis 1200 Bit pro Sekunde, und zudem sehr fehleranfällig, da Nebengeräusche oft zu Übertragungsfehlern führten. Modems: Es gab spezielle C64-Modems, die an den Userport des C64 angeschlossen wurden, sowie andere, die mit Hilfe einer gegebenenfalls am Expansionsport anzuschließenden RS-232-Schnittstelle am C64 betrieben werden konnten. Netzwerkkarten: In jüngerer Zeit kam ein Netzwerkadapter für den C64 unter der Bezeichnung RRNet auf den Markt. Für den Betrieb benötigt man allerdings das Retro Replay Cartridge oder das MMC64 von Individual Computers. Weitere Peripherie: EasyFlash: Ein auf Flash-Speicher basierendes Modul, das viele ROM-basierende Module ersetzen kann. Die Grundidee war dabei, die großen Ocean-Spielmodule ersetzbar zu machen, indem der Inhalt eines solchen Moduls in den Flash-Speicher geschrieben wird und sich das EasyFlash dann wie ein Original-Ocean-Modul verhält. In der Entwicklungsphase wurden dann noch weitere Modulformate implementiert, sodass ein EasyFlash fast alle Spielmodultypen korrekt emulieren kann. Das EasyFlash verfügt über einen 1 MB großen Flash-Speicher, der mittels des C64 und Diskettenlaufwerk oder größere Massenspeicher beschrieben wird. Daraufhin wurde Software entwickelt, zum Beispiel der EasyLoader, die es ermöglicht, beliebige Programme oder auch Modulkopien für den C64 auf den Flash-Speicher zu schreiben und über ein Startmenü auszuwählen. In Betrachtung dieser Möglichkeiten wurden mittlerweile viele Spieletitel auf das EasyFlash umgesetzt, sodass die Diskettenladezeiten entfallen und sogar die Möglichkeit gegeben ist, die Spielstände auf dem EasyFlash zu speichern. Die Umsetzung von Prince of Persia für den C64 basiert auf dem EasyFlash. EEPROM-Karten: Diese Karten erlaubten den direkten Zugriff auf ein oder mehrere EEPROMs zum Aufruf fest gespeicherter Programme und waren meist elektronisch umschaltbar. Massenspeicher: In den 1990er Jahren entwickelte die Firma CMD neue Diskettenlaufwerke mit einer Speicherkapazität von bis zu 2880 KB. In den späten 1990er Jahren entwickelten technisch versierte Bastler eine IDE-Schnittstelle. Sowohl an der IDE-Schnittstelle als auch an der SCSI-Festplatte lassen sich weitere Geräte wie CD-ROM-Laufwerke oder Kompakt-Flash-Karten betreiben. MMC64: Ein Steckmodul für den C64, das es ermöglicht, mit dem C64 MMC und SD-Speicherkarten zu lesen und zu beschreiben. Programme können direkt von der Speicherkarte geladen und ausgeführt werden. Jedoch können Programme nicht vom Speicher des C64 auf die SD-Karte oder MM-Karte geschrieben werden. Damit kann für Selbstprogrammierer, die MMC64, die Commodore-Floppy 1541 als Speichermedium nicht ersetzen. Laden und danach speichern funktioniert nur mit einer alten 1541. Das MMC64 ist daher eher für die Ausführung, das heißt Wiedergabe, von fertigen Spielen oder auch eigenen Programmen gedacht. Das Laden eines solchen Spiels wird in wenigen Millisekunden bewerkstelligt. Darüber hinaus existieren zahlreiche Plugins, die es beispielsweise ermöglichen, sogenannte Disketten-Images von Disketten zu erzeugen oder diese auf Diskette zu schreiben. Das Schreiben geschah in Form von kompletten Image-Dateien. MP3@64: Das MP3@64 ist ein MP3-Modul für das MMC64. Multifunktions-Cartridges: Sie waren sehr verbreitet. Das hat vor allem mit der geringen Ladegeschwindigkeit der 1541 zu tun, die sich per Software auf die 10 - bis 20-fache Geschwindigkeit steigern ließ. Den Anfang machten einfache Schnelllader-Cartridges, schnell kamen weitere Funktionen dazu, so dass am Ende Cartridges wie The Final Cartridge III, Hyper-Reload II oder Action Replay mit einer großen Anzahl von Funktionen aufwarteten. Neben dem Schnelllader sind meist noch diverse BASIC-Erweiterungen, Funktionstastenbelegungen, Freeze-Funktionen, Druckfunktionen, Maschinensprachemonitor und einiges mehr vorhanden. Auch heute wird noch ein solches Cartridge hergestellt und verkauft: das MMC Replay. Es ist, wie sein mittlerweile eingestellter Vorgänger Retro Replay Cartridge, weitgehend Action Replay kompatibel und um Fehler bereinigt. Das Modul verwendet höher integrierte und modernere Bauteile und bietet mehr Speicher, mehr Funktionen und hat die Möglichkeit des ROM-Updates. Zusätzlich wurde die Funktionalität des ebenfalls eingestellten MMC64 integriert. Relaiskarten. Um den C64 zum Steuern von elektronischer Hardware zu benutzen, existierten diverse Relaiskarten. Diese wurden meist an den Userport angeschlossen und erlaubten so die Ansteuerung von 8 Relays. Reset-Taste. Ein Steckmodul, das es ermöglichte, durch Drücken eines Tastenschalters den C64 zu resetten. Die überwiegende Anzahl der in Maschinencode geschriebenen Programme konnte nur verlassen werden, indem der Computer aus - und wieder eingeschaltet wurde. Ebenso musste bei Abstürzen vorgegangen werden, nur selten funktionierte das eigentlich hierfür vorgesehene gleichzeitige Drücken von Run-Stop und Restore. Die übermäßige Benutzung des Ein- und Ausschalters war nicht nur lästig, sondern konnte auch zu Defekten führen. Schachcomputer. Es gab eine Steckkarte für den C64 mit dem Namen The Final Chess Card, die einen vollständigen Computer mit einer Schachspielsoftware enthielt, der C64 übernahm dabei die Darstellung des Spiels und die Eingabe der Züge. Speichererweiterungen. Oft waren die 64 KB Hauptspeicher des C64 nicht ausreichend, so dass zahlreiche Speichererweiterungen hergestellt wurden, die meistens an den Expansionsport angeschlossen wurden. Von Commodore selbst vertrieben wurde die REU, nämlich die RAM Expansion Unit CBM 1700, CBM 1764 und CBM 1750. Alle Speichererweiterungen für den C64 konnten nur von Software ausgenutzt werden, die speziell darauf ausgelegt war. Das schloss vor allem die meisten Spiele aus. Weitere, meist nur von GEOS oder wenigen Spezialanwendungen wie zum Beispiel PageFox unterstützte Speichererweiterungen spielten nur eine untergeordnete Rolle. Teleclub-Decoder. Als Bausatz wurden sogenannte Teleclub-Decoder vertrieben. Damit konnte die recht einfache Verschlüsselung des Pay-TV-Senders Teleclub aufgehoben werden. Turbokarten bzw. Prozessorkarten. Es gab einige wenige Versuche, dem C64 mit Hilfe eines schnelleren Prozessors zu mehr Leistung zu verhelfen. Als erstes kam die Erweiterung Turbo Process von Rossmöller auf den Markt, die einen 65C02-Prozessor mit 4 MHz hatte. Der direkte Nachfolger dieser Karte war die Flash 8 mit einer 8 MHz schnellen 65816 CPU. Beide Karten sind teilweise inkompatibel zu existierender Software und überdies im Betrieb sehr instabil, so dass sie lediglich ein Nischendasein fristeten. Erst der Super CPU einer Beschleunigerkarte basierend auf einem mit 20 MHz getakteten 65816-Prozessor, war ein gewisser Erfolg beschieden. Eine Prozessorkarte mit einem Z80, die den C64 zu einem CPM-Computer werden ließ, wurde bei der Markteinführung des C64 stark propagiert, erreichte aber wegen der sehr geringen CPU-Geschwindigkeit und der schlechten Kompatibilität zu anderen CPM-Rechnern keine große Verbreitung. Insbesondere verlangten fast alle kommerziellen CPM-Programme eine Zeilenlänge von 80 Zeichen, was der C64 nicht bieten konnte. Videotext: Es gab Erweiterungen, mit deren Hilfe der C64 die Videotexttafeln der Fernsehsender auslesen konnte. Der Artikel Commodore 64, Kapitel Schnittstellen und Peripherie wurde vom Benutzer Blick am 25. Januar 2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/BY-SA/3.0/DEED.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Commodore64. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden